Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort für unseren heutigen Karfreitag lesen und hören wir miteinander Markus 10, die Verse 35 bis 45. Markus 10, 35 bis 45. Und es traten zu ihm, nämlich zu Jesus, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als es die 10 hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein, und wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Jesus und seine Jünger sind im Moment unterwegs nach Jerusalem. Jesus hat gerade zum dritten Mal sein nahe bevorstehendes Leiden und Sterben angekündigt. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Matthäus und Markus berichten übereinstimmend und detailgetreu. Sie sind dabei gerade kurz vor Jericho. Hier von der Palmenstadt Jericho soll's hinaufgehen nach Jerusalem, wo Jesus angekündigt hat, dort für die Sünden der Menschen zu sterben. Die Jünger hatten das alles nicht wirklich realisiert. Das zeigt uns ihre Reaktion, ihr Verhalten. Sie merken wohl, dass die Zeit der Gemeinschaft mit Jesus irgendwie zu Ende gehen würde. Das Schicksal aber, die mehrfachen Ankündigungen seines bevorstehenden Leidens, bewegt sie anscheinend wenig bis gar nicht. Sie haben ganz andere Sorgen. Zwei von ihnen wollen von Jesus schon mal eine Blankozusage, dass er ihre Bitte gewährt. Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Es soll Menschen geben, die leichtsinnigerweise die Gewährung solcher Blankobitten zusagen, bevor sie wissen, was da auf sie zukommt. Zu diesen leichtfertigen Gestalten gehört Jesus nicht. Er fragt nach, was wollt ihr denn, dass ich euch tun soll? Bevor man etwas zusagt, ist immer klug, man hat genau bedacht, um was es eigentlich gehen soll. Jakobus und Johannes, die hitzköpfigen Donnersöhne, haben auch wahrlich keine allzu bescheidene Bitte. Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Sie denken offenbar wenig bis gar nicht darüber nach, dass sie mit dieser Bitte ihre übrigen 10 Mitjünger ja deutlich zurücksetzen. Schließlich gibt's nur einen Platz zur Rechten und einen zur Linken des Herrn. Die beiden mutmaßlich besten Plätze im Himmel wollen sie schon mal für sich reservieren. Die übrigen 10 bekommen das mit und sind nicht begeistert. Es ist eine traurige Tatsache in der Gemeinde Jesu bis heute, dass etwas gelten wollen. Wie viel wurde und wird im Reich Gottes kaputt gemacht um dämlicher Machtkämpfe, um ungeistlicher Geltungssucht willen, liebe Geschwister, man könnte Bände schreiben darüber. Ein 24. Meyer-Lexikon wird's nicht fassen. Reicht's nicht, wenn wir ein halbwegs anständiges Leben führen dürfen? Reicht's nicht, wenn wir durch die Gnade Jesu dem Gericht und damit dem ewigen Verderben entronnen sind? Reicht's nicht, wenn der Herr Jesus uns als Werkzeuge gebraucht, um seine Liebe zu bezeugen und vielleicht, wo er Gnade schenkt, auch einige Menschen um uns her in die persönliche Gemeinschaft mit ihm zu begleiten? Reicht's nicht, wenn wir nach diesem Leben ein bescheidenes Plätzchen in der himmlischen Herrlichkeit zugewiesen bekommen? Warum müssen auch Nachfolger Jesu nach Einfluss, Macht und Ehre streben und dafür Zerwürfnisse, Neid, Streit, Spaltung und Verwüstung in Gemeinden und christlichen Werken in Kauf nehmen? Es ist das finstere Ego des in Sünde gefallenen Menschen, dass er etwas sein und gelten will und sich rücksichtslos vor andere hindrängt, seine Mitmenschen verletzt und dem Werk des Herrn Schaden zufügt. Wobei Jakobus und Johannes in diesem Falle nicht nach Ehre in dieser Welt trachten, sondern nach Ehre im Reich Gottes. Aber macht das einen wesentlichen Unterschied? Ich befürchte, nein, es ist dieselbe ungeistliche Geltungssucht, nur in einer anderen Konkretion. Genügt's nicht, dass uns um Jesu Willen die Pforte des Himmels offen steht? Meine liebe Frau wäre wohl mit einem Liegestuhl irgendwo zufrieden, bevorzugt an einem Sandstrand unter Palmen, wobei ich sie diesbezüglich immer warne, allerdings vergeblich, sie erweist sich da hartnäckig als beratungsresistent, denn ich sage ihr ständig, unter Palmen ist ein gefährlicher Platz, da können einem Kokosnüsse auf den Kopf fallen. Aber egal wie, ein Liegestuhl sollte reichen, es muss nicht der Platz zur Rechten oder zur Linken Jesu sein. Und deshalb lenkt Jesus auch den Blick weg vom etwas gelten wollen hin auf die wirklich wichtige Frage: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Wenn es darum geht, Ansehen und Einfluss zu haben, dann finden sich meist schnell Freiwillige. Wenn es aber ums Leiden in der Nachfolge Jesu geht, sieht es meist ganz anders aus. Und Jesus sagt, ja, ihr werdet den Kelch trinken müssen, wenn ihr wirklich mir nachfolgen wollt. Mein Weg des Leidens wird tatsächlich auch der eure sein. Auch ihr werdet getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Wir sehen, dass die Symbolik der Taufe sehr vielfältig ist und sehr weit reicht. Selbstverständlich meint die Taufe hier nicht die Wassertaufe, sondern dass wir zusammen mit Jesus den Kelch des Gerichts und des Leidens trinken müssen. Dass Jesus eigentlich schon auf sich genommen hat für uns. Da mag man fragen, weshalb müssen wir eigentlich als Jesus-Nachfolger diesen Kelch auch noch trinken und mit dieser Taufe getauft werden, wenn Jesus dieses Leiden doch schon stellvertretend für uns getragen hat. Und wir merken, wie schwärmerisch und unbiblisch die Lehren sind, dass wir kein Leiden und keine Krankheit mehr erleben müssten, weil Jesus das doch alles auf sich genommen habe. So vordergründig, aber ganz falsch argumentieren ja etliche. Aber auch wenn Jesus unsere Sünden ans Kreuz getragen hat, auch wenn wir im Vertrauen auf ihn und der persönlichen Zugehörigkeit zu ihm das ewige Leben heute schon haben, dann leben wir eben immer noch in dieser Welt. Wir dürfen diese heilsgeschichtliche Wirklichkeit, dass wir eben noch nicht im Himmel sind, auch wenn wir das ewige Leben in Jesus schon haben, nicht ausblenden. Und diese Welt steht eben immer noch unter der Folge des Sündenfalls. Und schlimmer noch, sie steht immer noch unter der Herrschaft Satans. Und die Folgen des Sündenfalls sind eben bis zum heutigen Tag Krankheit und Sterben. Und die Folgen der Herrschaft Satans sind immer noch Bosheit und Krieg gegen alle, die zu Jesus gehören. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben, bis wir eines Tages beim Herrn sein werden. Das Ansinnen von Jakobus und Johannes weist Jesus als ins Reich des Bösen gehörend zurück. Er sagt ja, so denken die Leute in der Welt. Aber davor betont er noch, die Plätze zu meiner Rechten und Linken sind vom Vater bereits zugewiesen. Wir stoßen da ganz am Rand in einem Nebensatz wieder auf die Tatsache der Vorherbestimmung. Wir sollten aber nicht weiter drüber spekulieren, sonst geraten wir schnell auf falsche Bahnen. Zweitens ruft Jesus dann alle seine Jünger zusammen, die ja ohnehin schon aufgebracht sind, weil sie mitbekommen haben, was Jakobus und Johannes hier vorhaben, ihnen den Rang ablaufen wollen. Und Jesus sagt ihnen allen, ihr wisst, welche als Herrscher der Völker gelten, die herrschen von oben herab in willkürlichem Machtmissbrauch. So durfte man wohl sinngemäß am besten übersetzen. Das von oben herab steht eigentlich in beiden Verben auch wörtlich mit drin. Ja, in der Welt ist's üblich, dass die Herrscher ihre Macht missbrauchen für eigene Ziele, für ihren eigenen Reichtum, ihre eigene Macht, ihr eigenes Ansehen. So geht's in einer in Sünde gefallenen Welt zu, denn diese Welt wird vom Bösen beherrscht. Alles, was Gott an Ordnung und Autorität zum Guten gesetzt hat, ist durch den Sündenfall zum Bösen verkehrt. Aber Jesus sagt, so soll's unter euch nicht sein, denn in der Gemeinde Jesus soll ja nicht mehr die Gesetze der Welt, sondern die Gesetze des Reiches Gottes gelten. In der Gemeinde Jesu ist deshalb nicht Herrschen, sondern Dienen angesagt. Nicht vor allem für sich selbst, sondern für andere da sein. Wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Im Dienen zeigt sich die wahre Größe im Reich Gottes. Ganz so, wie wir es bei Jesus sehen. Dazu kam Jesus in diese Welt als das Lamm Gottes. Der große Journalist Peter Scholl-Latour, der ja gerade auch die Länder des Islam gut kannte, betonte diesen Unterschied zwischen Jesus und Mohammed, indem er darauf hinwies, der Islam ist eine kämpferische, militante Religion. Denn anders als Jesus war Mohammed Staatsgründer, Gesetzgeber und Feldherr. Was aber war Mohammed eben ganz gewiss nicht? Lamm Gottes. Hingebungsvolle Demut ist dem Islam absolut fremd. Aber genau das, hingebungsvolle Demut, ist die Wesensbeschreibung Jesu bis in die Offenbarung hinein. Lamm Gottes. Und so erkennt es Johannes bei der Taufe Jesu, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ganz wichtig ist da die Formulierung der Welt, wörtlich des Kosmos. Das ist zu betonen gegen die falsche Lehre von der besonderen Erlösung, wonach Jesus nur für die Auserwählten gestorben sei. Wir hatten dieses Thema ja schon mal. Erwählung, Vorherbestimmung sind als solches biblische Tatsachen. Aber man sollte es bei der Zurkenntnisnahme dieser Tatsache im Wesentlichen belassen, ohne allzu viel weiter zu interpretieren und zu spekulieren, denn sonst kommt viel Unsinn dabei heraus. Ein solcher Unsinn ist eben auch die besondere Erlösung. Jesus sagt, nein, ich bin nicht nur für die Auserwählten gestorben, für die Vorherbestimmten. So merkwürdig es klingt, das Blut Jesu ist für Millionen und Milliarden umsonst geflossen. Das ist der Hintergrund.
Das wollen manche nicht wahrhaben. Die sagen, es kann doch nicht sein, dass Jesus für irgendeinen umsonst gestorben ist. Doch, er ist für die Welt gestorben, für alle ausnahmslos, für den gesamten Kosmos, für jede Sünde ausnahmslos hat er am Kreuz bezahlt. Jesus kommt zwar wieder als Pantokrator, als Weltenherrscher, aber gekommen ist er als Lamm Gottes. Und was das heißt, das sagt uns dann Vers 45, ein Schlüsselvers im Markus-Evangelium und in der Bibel überhaupt. Des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. In diesem harmlosen und eigentlich sogar positiv wirkenden Begriff Lösegeld steckt eine tiefe Dramatik. Denn wenn für jemand Lösegeld bezahlt werden muss, das ist ja die Aussage, dann muss der Loszulösende sich in der Macht, im Besitz und Eigentum eines anderen befinden. Wer Erlösung braucht, ist nicht frei. Lösegeldforderungen kennen wir ja vor allem aus der Kriminalität. Entführer zum Beispiel, die haben einen Menschen in ihre Gewalt gebracht und fordern nun Lösegeld, wollen Geld dafür haben, dass sie ihn wieder freilassen. Vielen, die auf den Weg aus Afrika in den deutschen Sozialstaat gelockt wurden und gelockt werden, widerfährt dieses Schicksal in Nigeria und Libyen. Massenhaft. Sie geraten in die Fänge von Menschenhändlern, die Männer als Arbeitssklaven und Frauen als Sexsklavinnen oder die Organe dieser Menschen verkaufen. Nun handelt es sich hier um rechtswidriges und kriminelles Geschehen. Die Regierungen könnten Truppen schicken, welche die Menschenhändler erschießen und diese Sklaven befreien oder überhaupt den ganzen Zuwanderungswahnsinn als Ursache für dieses menschenverachtende Treiben beenden. Dieser Weg geht bei Jesus nicht. Bei ihm sieht's ganz anders aus. Jesus kann nicht einfach mit göttlicher Macht den Feind bezwingen, wozu er ohne Zweifel in der Lage wäre. Aber er darf das nicht um des Rechtes willen. Denn die Menschen wurden nicht vom Teufel entführt. Er hat sich nicht rechtswidrig Gewalt über sie verschafft, sondern sie wurden durch den Sündenfall sein rechtmäßiges Eigentum. Weil Adam und Eva durch die Sünde von Gott getrennt wurden, sind sie in die Sklaverei Satans geraten. Und seither werden alle Menschen von Natur aus ebenfalls in diese Schuldsklaverei Satans hineingeboren. Das ist ein Punkt, den so viele Menschen bis zum heutigen Tag nicht mal ansatzweise begreifen. Deshalb ist ihnen die Notwendigkeit ihrer Erlösung vielfach auch so schwer beizubringen. Und es ist ihnen so schwer beizubringen, dass da auch mit ein bisschen Moral nichts zu machen ist. Ich begegne bis zum heutigen Tag und schon mein ganzes Pfarrerdasein lang immer wieder Menschen, die sagen, ich versuche ein anständiges Leben zu führen. Ich halte die 10 Gebote oder versuch's zumindest. Schön, das ist löblich. Aber es bringt nichts. Stellt euch vor, ihr habt auf der Bank einen Immobilienkredit über 100.000 Euro. Eines Tages macht er einen Termin mit dem Bankmenschen, er sitzt ihm gegenüber und erzählt dann dem hörenden und staunenden Bankmenschen, sie können den Kredit jetzt wieder löschen. Sehen Sie, ich habe seit 10 Jahren nicht mehr geraucht und getrunken, keine Steuern hinterzogen, meine Frau nicht betrogen, meine Kinder nicht geschlagen. Ich habe seit 10 Jahren total anständig gelebt. Also die Sache mit dem Kredit ist doch allmählich hinfällig. Was interessiert das den Bankmenschen? Keinen feuchten Kehricht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ein bisschen mehr oder weniger Moral ändert nichts daran, dass der natürliche Mensch Eigentum Satans ist. Das verstehen die meisten Menschen auch deshalb nicht, weil Sünde in der Regel mit Moral verwechselt wird. Und Sünde an der Entstehung dieser Situation, unserer Schuldsklaverei Satans, natürlich die entscheidende Rolle spielte. Dass Adam und Eva gesündigt haben, als sie verbotenermaßen vom Baum der Erkenntnis aßen, steht außer Zweifel. Allerdings hat es nicht mit Moral zu tun, sondern mit der Auflehnung gegen Gott. Das ist ganz anderes. Dass beides miteinander verwechselt wird, ist schon zumeist der erste große Irrtum. Weil das Problem aber nicht aus Moral besteht, kann es auch nicht durch noch mehr Moral gelöst werden. Selbst wenn es dasselbe wäre, würde es kaum wieder was ändern. Lasst mich das am Beispiel Kredit noch etwas vertiefen. Nehmen wir an, der Kredit wurde nötig, weil ihr im Suff einen Unfall verursacht habt, mit hohem Sachschaden. Aufgrund des Alkohols zahlt die Versicherung nicht. Die sagt, Alkohol am Steuerversicherungsschutz erloschen. Der Sachschaden bleibt an euch hängen. Um ihn bezahlen zu können, musste das Haus beliehen werden. Alles rein fiktiv. Wenn er rein fiktiv von nun an aber keinen Tropfen Alkohol mehr trinkt, hat der Alkohol zwar mit der Ursache der Verschuldung zu tun, hat aber auf die Folgen keine Auswirkung. Die Folgen des ersten Fehlers bleiben vom veränderten Leben unberührt. Dass wir durch Schuld und Sünde in die Sklaverei Satans geraten sind, können wir mit noch so viel Moral nicht wieder ausbügeln. Mit noch so viel Moral und Anstrengung kommt der Mensch aus der Sklaverei Satans nicht heraus. Wir kennen das Wort Jesu: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und dann kommt das entscheidende Argument, dass ihm alles gar nichts nützt. Denn was soll der Mensch geben, damit er seine Seele löse? Der Mensch hat nichts, gar nichts, womit er sich selbst aus der Sklaverei Satans loskaufen könnte. Denn seine Seele gehört ja Satan. Und Seele meint in der Bibel alles, das hatten wir immer wieder auch schon in Predigten, Seele meint in der Bibel alles, was den Menschen ausmacht. Das heißt, der Mensch befindet sich mit seinem ganzen Sein im Eigentum Satans. Wenn Satan aber schon ein Recht auf alles an diese Menschen hat, was soll ihm der Mensch noch zum Tausch anbieten? Er hat nichts mehr. Seine Hände sind leer. Liebe Geschwister, liebe Gäste, der Begriff Erlösung muss von daher ganz tief verstanden werden. Es geht bei unserer Erlösung und Rechtfertigung nicht darum, dass unser mehr oder weniger gutes Leben von ein paar unschönen Flecken gereinigt wird, dass Jesus kommt mit ein bisschen Waschbenzin und da und dort ein paar Flecken wegrubbelt. Nein, der Mensch ist Sklave leibeigener Satans. Erlösung heißt deshalb Freikauf, Loskauf aus dieser Bindung. Das ist das Erste, was wir erkennen müssen. Ohne Jesus, wir sind gebunden. Wir sind in der Leibeigenschaft Satans. Wenn wir das erstmal erkannt haben, ist der Rest eine Kleinigkeit. Nicht vor Gott, aber für uns. Für uns, denn den ganzen Rest hat Gott schon erledigt. Vor Gott nicht, denn Gott hat es enorm viel gekostet, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Das ist die spannende Frage, da haben Menschen schon lange vor Jesus interessanterweise drüber nachgedacht. Wie könnte das wohl geschehen? Wie kann Gott zugleich ein gerechter Gott und Richter und ein Retter sein? Beides geht von der menschlichen Logik nicht ohne weiteres. Wie kann er gottlosen Sündern einfach vergeben, ohne ungerecht zu werden? Und die Gerechtigkeit gehört ja auch zu einer der entscheidenden Wesensarten Gottes. Der berühmte griechische Philosoph Sokrates sagte einst zu seinem Schüler Plato: Es könnte sein, dass Gott Sünde vergeben kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie. Ich kenne jetzt nicht den genauen Zusammenhang dieser Satzes von Sokrates, aber ich denke, es ging ihm darum, dass er sagt, Sünde fordert um der Gerechtigkeit willen Strafe. Wie kann Gott also, ohne ungerecht zu werden, einfach Sünde vergeben? Geht nicht. Das ist ja das Problem unserer gegenwärtigen Politik. Sie tut so, als wäre sie barmherzig und reißt dann im Namen angeblicher Barmherzigkeit willkürlich Rechte nieder. Und Sokrates konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Gott ebenso um scheinbarer oder tatsächlicher Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit willen oder Nächstenliebe willen willkürlich und rechtsbrecherisch sein könnte. Und da hatte Sokrates auch recht. Gott muss beides zugleich, voller Liebe und Barmherzigkeit sein und dabei vollkommen gerecht. Wie kann unsere Erlösung rechtmäßig geschehen? Indem Gott selbst Mensch wird. Und deshalb redet Jesus hier und an anderen Stellen von sich ja auch als dem Menschensohn. In Jesus wird der allmächtige Gott Mensch, um als Mensch an unsere Stelle treten zu können. Der als Mensch sein Leben für uns gibt, dessen Leben als Gott aber unendlichen Wert besitzt und damit ein unbegrenztes Lösegeld darstellt. Deshalb musste Gott Mensch werden, weil nur Gottes Leben so wertvoll ist, dass es als Lösegeld für viele im Sinne von allen ausreicht. So wertvoll, dass nicht nur das Leben von Milliarden oder im Zweifel von Billionen, sondern bedarfsfalls auch von Trillionen Menschen gerettet und bezahlt werden kann. Und so ist Jesus die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wieder die gleiche Aussage, die ganze Welt, der ganze Kosmos. Alles, was da lebt und webt und ist und was durch die Sünde ins Verderben gerissen wurde, ist durch den Tod Jesu, durch sein Blut wieder losgekauft. 1. Johannes 2,2. Jesus hat in der Tat für alle Sünde bezahlt. Für alle Menschen. Nicht einer geht verloren, weil er nicht losgekauft wäre. Alle Ketten sind gesprengt. Niemand geht verloren, nicht einer, weil seine Sünde nicht weggenommen wäre. Jede Sünde ist weggenommen, bezahlt. Wenn jemand verloren geht, einzig und allein deshalb, weil er nicht annimmt, was Jesus für ihn getan hat. Wenn ein Sklave freigekauft wurde, was muss er tun? Er braucht nur gehen. Die Ketten sind weg. Der Preis ist bezahlt bei seinem Herrn. Er braucht nur zu gehen. Wenn wir raus wollen aus einem Leben in Sünde, in Verlorenheit, was brauchen wir zu tun? Jeder einzelne Mensch auf dieser Erde braucht nichts weiter zu tun, als zu gehen zu Jesus. Alles, was dazu nötig ist, ausnahmslos und absolut alles, hat Jesus am Kreuz vollbracht. Jesus hat bezahlt für alle. Für uns ist der Rest deshalb eine Kleinigkeit, wenn wir das mal begriffen haben. Wir brauchen nur Ja zu sagen. Ganz egal, wie verkommen, verlogen, daneben geraten unser Leben auch sein mag. Wir brauchen nur annehmen, zu Jesus kommen, wie wir sind und sagen, Herr, du weißt, ich habe gar nichts mitzubringen, womit ich mir den Himmel auch nur zu so viel verdiene, gar nichts. Aber du hast alles getan und du weißt, was für ein Mensch ich bin. Und manchmal kann ich vielleicht selber nicht in den Spiegel schauen, aber du hast mich lieb. William MacDonald sagte dazu, wenn man wissen will, auf welcher Grundlage ein Mensch lebt, dann braucht man nur die einfache Frage zu stellen, bist du gerettet? Kommst du in den Himmel? Einer, der auf der Grundlage der Gnade Gottes lebt, der Heilsgewissheit hat, der sagt, ja, ich komme in den Himmel, durch Gottes Gnade, ohne selber was getan zu haben, einfach umsonst geschenkt. Wer aber keinen festen Grund seines Heils hat, wer noch nicht wirklich begriffen hat, was Jesus für ihn getan hat, der gibt Antworten, vielleicht skeptisch, habe ich schon oft gehört, es wäre doch vermessen, überheblich zu sagen, dass man gerettet ist. Wer will das schon von sich wissen? Oder ich fürchte, dass ich nicht bis zum Ende durchhalten kann. Gemeint ein gutes moralisches Leben. Andere etwas zuversichtlicher. Ich versuche als Christ zu leben. Ich habe schon gesagt, ich halte die 10 Gebote ganz häufig. Dabei stimmt es ja gar nicht. Wir halten frühestens die Gebote irgendwas 4, 5, 6 folgende, ansatzweise. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, halten sie nicht, sonst würden sie in der Beziehung mit ihm leben. Das zweite Gebot, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, halten sie nicht, sonst würden sie mit all ihren Sorgen und Nöten ihr ganzes Vertrauen auf Jesus werfen. Das dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, halten sie nicht, sonst wären sie jeden Sonntag unter Gottes Wort. Halten nicht die 10 Gebote. Ich denke, es wird schon klappen. Ich tue mein Bestes. Ich bin nicht so schlecht wie viele andere. Alles Antworten, die zeigen, hier hat ein Mensch noch nicht begriffen, was es heißt, das Lösegeld ist bezahlt. Das Lösegeld ist bezahlt. Wenn wir jetzt miteinander Abendmahl feiern, dann hören wir den Zuspruch, Christi Leib für dich gegeben. Wir brauchen nur zugreifen, wir brauchen nur annehmen, was er für uns vollbracht hat. Es ist sein Leib und sein Blut, womit er dich losgekauft hat aus der Macht des Bösen. Jesus, das Lösegeld für viele, auch für dich. Auch dich, jeden einzelnen von uns, hat er damit als Eigentum erworben. Es ist bezahlt. Und deshalb darf ich am Abendmahl teilnehmen, deshalb darf ich zum Tisch des Herrn treten, weil ich dann sein Eigentum bin. Ich komme nach Haus, wenn ich an den Tisch des Herrn trete, ganz sinnbildlich. Ich setze mich an den Tisch des himmlischen Vaters. Als Eigentum Satans hätte ich da natürlich keine Zugangsberechtigung. Aber ich darf hinzutreten, weil ich Eigentum Gottes bin. Dass jeder von uns das doch weiß oder vielleicht in diesem Augenblick festmacht und annimmt. Amen.